Bevor wir uns mit der Bergpredigt beschäftigen, bete ich nochmals. Herr, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, dass wir durch dich das Angesicht Gottes haben kennenlernen dürfen. Wir danken dir, dass wir deine Reden, zumindest einige von ihnen, auch in der Bibel aufbewahrt haben und so auch die göttliche Lehre in uns aufnehmen können. Rede du heute Abend zu uns und lass du gerade das, was wir auch aus deinem Wort lernen, zu unserer Stärkung und Auferbauen dienen. Amen. Die Bergpredigt, die steht ja in Matthäus 5 bis 7 und die gehört zu den bekanntesten Teilen der Bibel überhaupt. Bei ganz vielen verschiedenen bekannten Persönlichkeiten der Weltgeschichte hat die Bergpredigt einen großen Eindruck hinterlassen und auch eine Prägung hinterlassen. Zum Beispiel auch bei Mahatma Gandhi. Also der hat die Bergpredigt sehr, sehr hoch geschätzt und das hatte einen großen Einfluss auf sein Leben. Klar, er war nicht Christ, er hat dann die Bergpredigt so in sein religiöses System irgendwie eingebaut, aber es hatte einen großen Einfluss auf sein Leben und Handeln. Wenn wir die Bergpredigt anschauen und weiter in der Bibel lesen, da stoßen wir dann irgendwann in Lukas 6 auch auf die sogenannte Feldrede. Und wenn man die beiden Reden, Bergpredigt und Feldrede oder Feldpredigt miteinander vergleicht, sieht man da gewisse Parallelen. Und das hat einige, in Klammer liberale Theologen, dazu verleitet zu sagen, ach, Matthäus und Lukas, die haben da aus derselben Quelle geschöpft und dann haben sie da ein bisschen was verändert, was da hinzugefügt. Der eine ist ein bisschen zuverlässiger wie der andere und so sind dann zwei verschiedene Reden entstanden in zwei verschiedenen Settings. Was haben wir davon zu halten? Nicht viel. Aber doch muss ich sagen, die zwei Reden fußen auf derselben Quelle, nämlich auf Jesus Christus selbst. Das ist die Quelle für die Feldrede und für die Bergpredigt. Jesus, denn wir müssen uns vor Augen haben, Jesus ist ja als Wanderprediger unterwegs gewesen. Ja, ich wandere manchmal auch so beim Predigen, mal in Gümligen, mal in Kiesen, mal in Zürich, mal Basel und so. Und da halte ich meistens dann eine Predigt, die ich schon mal gehalten habe, vielleicht ab und zu auch ein bisschen, klein bisschen abgeändert und so. Und wenn Jesus von Ort zu Ort gezogen ist, da hat er ja verschiedenes Publikum vor sich gehabt. Und logisch, dass er damals dieselben Gedanken oder eine ähnliche Rede gehalten hat, weil diese Dinge, die haben die Leute an allen Orten hören sollen. Also wenn man ein bisschen praktisch veranlagt ist und auch praktisch denkt und nicht irgendwie nur ein Schreibtischtheologe ist, dann ist es alles überhaupt kein Problem da, diese Parallelen und doch Verschiedenheiten. Einer meiner Professoren an der STH Basel, der Carsten Peter Tiede, der ist leider schon verstorben, viel zu jung, der hat sogar es für möglich gehalten, dass der Matthäus wurde ja erst später zum Jünger berufen, in Matthäus 9 lesen wir davon, aber er hat es für möglich gehalten, dass der Matthäus schon die Bergpredigt gehört hat und weil der ja Oberzolleinnehmer war, musste der auch über gewisse Schreibfähigkeiten verfügt haben. Besondere Schreibfähigkeiten. Klar, er hat das Matthäus-Evangelium aufgeschrieben, aber vielleicht, hat er spekuliert, hat er sogar die Bergpredigt mit stenografiert und konnte deshalb auch sehr zuverlässig die Bergpredigt überliefern. Wir wollen uns nicht länger mit Spekulationen aufhalten, aber interessant wäre es trotzdem zu wissen, ob das so war oder nicht. Wir wollen zum Bibeltext kommen, zur Bergpredigt selbst. Wir lesen zunächst Matthäus 5, die Verse 1 bis 2. Matthäus 5, die Verse 1 bis 2. Da heißt's: Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Wir lesen hier, dass Jesus zu seinen Jüngern trat. Aber das waren noch nicht die 12 Apostel, das waren andere Jünger, die ihm nachgefolgt sind, die gedacht haben, jawohl, dem Jesus, dem müssen wir zuhören, der hat göttliche Autorität. Die Berufung, vorhin habe ich schon erwähnt, von Matthäus ist ja erst Matthäus 9 und auch von anderen Aposteln sehen wir, dass die erst später berufen worden sind. Was macht einen Jünger aus? Also das ist ja was ganz Wichtiges, dass wir beachten, was Jesus hier in der Bergpredigt sagt, das sagt er seinen Jüngern. Was macht genau einen Jünger aus? Ein Jünger zu sein, das bedeutet, dass die Menschen Jesus als den Messias, als den Sohn Gottes anerkennen. Und dann haben diese Jünger damals auch persönliche Gemeinschaft mit Jesus gepflegt. Sie standen im Dienst von Jesus, standen ihm zur Mitarbeit bereit, zur Verfügung. Und sie ließen sich von Jesus etwas sagen. Sie ließen sich von Jesus unterrichten. Also das meint ein Jünger von Jesus zu sein. Das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Das sagt er nicht der Menschheit allgemein, pauschal allen Menschen, sondern denen, die ihn als den Messias, als den von Gott gesandten Retter anerkennen. Und jetzt wenden wir uns dem zu, was Jesus seinen Jüngern sagt und lehrt. Wir kommen zu den sogenannten Seligpreisungen, die Verse 3 bis 12 von Kapitel 5. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. 9-mal taucht hier in diesem kurzen Text das Wort glückselig auf. Auf Griechisch heißt das Makarios und deshalb nennen die Theologen das auch Makarismen, hier die Seligpreisungen. Und sehr häufig finden wir dieses Wort glückselig oder wohl dem, auf Hebräisch Aschre, auch im Alten Testament in dem Buch der Psalmen. Ganz bekannt, Psalm 1, Vers 1, wohl dem, der nicht wandelt. In der griechischen Übersetzung vom Alten Testament hat man da auch dieses Wort Makarios. Glücklich, glückselig, wohl dem. Wer Makarios ist, wer glückselig ist, der befindet sich in einer glücklichen Stellung. Der ist sprichwörtlich selig. Es ist ganz interessant, im Neuen Testament, da wird auch Gott selbst Makarios genannt. Der selige Gott, Gott als Seliger, nämlich in 1. Timotheus 1, Vers 11 und 1. Timotheus 6, Vers 15, wird Gott auch als Makarios bezeichnet. Und jetzt können wir von daher schließen, wenn es hier heißt glückselig, dann geht es nicht um dieses Glück, was wir sagen, wenn man sagt, jetzt hast du aber noch mal Glück gehabt, wo man einen glücklichen Zufall irgendwie gehabt hat, sondern da geht es um einen generellen, vorzüglichen Zustand. Der Zustand, wo Gott eigentlich hat. Ein Zustand, wo es besser überhaupt nicht mehr geht. Und diesen glückseligen Zustand, den dürfen wir als Gläubige haben. Glückselig. Und jetzt ist mir noch etwas wichtig. Dieser glückselige Zustand, ja, wenn wir unser Leben anschauen, da fühlen wir uns nicht immer so glückselig. Und wir wissen ganz klar, die Glückseligkeit, die hat ihre Vollendung in der Herrlichkeit bei Gott, wenn wir eines Tages sterben oder wenn Jesus wiederkommt. Da hat diese Glückseligkeit ihre Vollendung. Aber diese Glückseligkeit, die dürfen wir schon jetzt immer mal wieder zeichenhaft erfahren, auf verschiedene Arten und Weisen. Und wenn wir jetzt hier diesen Bibeltext anschauen, da sehen wir diese Glückseligkeit, die wir als Jünger Jesu haben dürfen, die ist eine spannungsgeladene Glückseligkeit. Auf der einen Seite glückselig, auf der einen Seite, die ihr geistlich arm seid, die ihr trauert und so weiter. Hier ist eine gewisse Spannung vorhanden. Und wie genau können wir das jetzt verstehen, diese spannungsgeladene Glückseligkeit, die ja den Jüngern schon heute gilt? Ich möchte das veranschaulichen mit einem Bild aus dem Bankenwesen. Stellen wir uns vor, mir schenkt jetzt jemand einen Scheck über 1 Million Franken. Da wäre ich Millionär, oder? Aber ich bin doch noch nicht, weil ich den Scheck noch nicht eingelöst habe. Und doch habe ich diesen Scheck, klar, der muss noch gedeckt sein und so, sonst bringt er einem auch nicht viel. Aber wenn ich jetzt so einen gedeckten Scheck habe über 1 Million Franken, dann bin ich Millionär, aber der muss erst noch eingelöst werden. Und so ist es mit der Glückseligkeit, die wir als Gläubige haben. Wir sind glückselig auf Verheißung. Und wir haben diese Verheißung jetzt schon, aber die wird in der Ewigkeit dann eingelöst, in der Herrlichkeit bei Gott. Also, und ich muss noch was sagen zu den Verheißungen Gottes. Die sind sehr viel sicherer wie die Zahlungsversprechen von irgendeiner Bank, sogar sicherer wie die von einer Schweizer Bank. Also die Verheißungen von Gott, die sind sicherer wie so ein Scheck, den wir dann einlösen könnten. Genau, nach diesen allgemeinen Überlegungen zu den Seligpreisungen wenden wir uns jetzt den spezifischen einzelnen Seligpreisungen zu. Zunächst Vers 3, da heißt es, glückselig sind die geistlich Armen. Was ist mit geistlich arm sein gemeint? Etwas ist ganz wichtig. Die Bibel, die kennt folgende Gleichung nicht. Arm gleich gut und reich, viel Geld haben gleich schlecht. Diese Gleichung kennt die Bibel nicht. Arme bzw. elende Menschen, wo die in ein positives Licht in der Bibel gerückt werden, dann sind immer Menschen gemeint, die in ihrer Armut, die in ihrem Elend sich an Gott wenden, auf Gott vertrauen und auf seine Hilfe warten. Das sind die Elenden, das sind die Armen, die glückselig gepriesen werden, die sich in ihrem Elend an Gott wenden, in ihrer Armut an Gott wenden und von ihm Hilfe erwarten. Der König David ist zum Beispiel so einer gewesen. Also der König David hatte ja genug Geld, viel Geld. Und doch fiel er in großes Elend, nämlich damals, wo er sich mit der Bathseba versündigte. Und dann war er ein großer, elender Mensch. Also in einem großen Elend war der David drin. Und jetzt lesen wir in Psalm 51, Vers 11 bis 12, wie der David darauf reagiert hat, auf sein Elend. Er hat sich nämlich an Gott gewendet. Wir lesen gerade Psalm 51, die Verse 11 bis 12. da wendet sich David zu Gott und sagt: Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Der David hat gewusst, ich bin arm im Geist. Ich bin geistlich armer, ich bin auf Gottes Eingreifen angewiesen. Und deshalb hat er sich an Gott gewendet. Oder wir sehen auch im Neuen Testament so einen geistlich Armen. Nämlich in Lukas 18, da weist ja Jesus seine Jünger auf zwei Leute hin, auf den Pharisäer und auf den Zöllner, wo in den Tempel gegangen sind. Und der Pharisäer, der rühmt sich vor Gott, was er alles Gutes tut. Und der Zöllner sagt: Sei mir gnädig, sei mir Sünder, o Gott, gnädig. Sei mir Sünder, o Gott, gnädig. Und dann sagt Jesus, und dieser wurde gerechtfertigt, weil er als geistlich Armer, als geistlicher Bettler zu Gott gegangen ist. Wer zu Gott kommt als geistlicher Bettler, der ihm nichts anderes bringen kann als seine Sünde und seine Schuld, der auf Gottes Gnade angewiesen ist, der bekommt, so lesen wir es hier in den Seligpreisungen, das Reich Gottes geschenkt, das Reich der Himmel geschenkt. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Übrigens, Reich der Himmel ist einfach die jüdischere Variante von Reich Gottes, einfach zu eurer Information als Hintergrundwissen. Wenn wir jetzt diese Diskrepanz vor Augen haben, auf der einen Seite wir Menschen, wir armen Sünder, wir vor Gott schuldigen Menschen, wo nur zu Gott kommen können und sagen: Herr, sei mir gnädig, ich bin ein Sünder, ich habe eigentlich dein Gericht verdient. Und dann auf der anderen Seite sehen, was Gott uns schenkt. Aus lauter Gnade, aus lauter Liebe, nämlich dass wir Anteil haben dürfen am Reich Gottes. Was bewirkt das in uns? Eine große, tiefe Dankbarkeit. Eine große, tiefe Dankbarkeit. Eigentlich können wir vor Glück dann nur noch jubeln und jauchzen. Wow, Gott ist mir gnädig gewesen. Ein größeres Glück gibt es gar nicht. Und ich bin sogar von Gott so überschüttet worden. Ich habe nicht nur Vergebung meiner Sünden, sondern ich darf Anteil haben am Reich Gottes. Das bedeutet es, wenn Gott einem geistlich Armen begegnet, der eingesteht, ich bin ein Sünder, ich bin auf deine Gnade angewiesen, und der sich dann beschenken lässt von Gott, glückselig ist der. Als Jünger von Jesus leben wir hier in der Welt. Gott hat uns reich gemacht durch seine Gnade. Durch seine Gnade hat er unsere geistliche Armut überwunden und wir dürfen jetzt die reichsten Leute überhaupt sein. Aber wir leben jetzt hier in dieser Welt, und in dieser Welt als Gläubige zu leben bedeutet immer auch, dass wir hier und da Leid zu tragen haben. Die zweite Seligpreisung lautet ja: Glückselig sind die Trauernden. Glückselig sind die Trauernden. Warum sind wir als Gläubige hier in der Welt traurig? Statt Trauernden könnte man auch übersetzen mit Leid tragen. Warum müssen wir hier als Gläubige in der Welt Leid tragen? Ganz klar, wir leiden daran, dass die Welt nach wie vor unter dem Fluch der Sünde steht. Unter dem Fluch des Sündenfalls. Wir sehen das in unserem persönlichen Leben. Wir möchten eigentlich ein total heiliges Leben führen. Wir möchten von ganzem Herzen dem Herrn Jesus dienen. Und doch merken wir immer mal wieder, dass es da die ein oder andere sündige Leidenschaft in uns gibt, die wir noch nicht so ganz überwunden haben, wo unser eigenes Ego mal wieder auftaucht und wir sagen, ja, hättest dich doch besser zusammenreißen sollen und bist halt doch noch nicht ganz so heilig und so. Und gerade dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch, wie es an anderer Stelle in der Bibel heißt, den erleben wir. Und deshalb leiden wir. Wir haben zu kämpfen in unserem geistlichen Leben. Weil bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt, da wird der innere Mensch erneuert, aber der äußere leider noch nicht. Also wir haben immer noch unseren Körper, der zur Sünde geneigt ist. Aber dann leiden wir auch daran, dass unser Körper anfällig ist für Krankheiten, zum Wohl der Ärzte natürlich. Das ist ein Leiden, dass wir krank werden. Und je älter man wird, desto mehr wird auch das Thema Sterben ein Thema bei uns. Krankheit und Tod sind letztlich Auswirkungen vom Sündenfall. Daran haben wir zu leiden. Und dann leiden wir weiter als Gläubige, und auch die Nichtgläubigen leiden daran, an der Sündhaftigkeit der anderen Menschen. Wo Menschen sich uns gegenüber rücksichtslos verhalten, wo Menschen uns gegenüber böse Worte finden, dann geht das nicht spurlos an uns vorüber. Da leiden wir. Ja, auch die ganze Schöpfung, die ganze Natur ist in das Leiden aufgrund vom Sündenfall mit hineinbezogen worden. Zum Beispiel das Lamm, das leidet am Wolf, weil der Wolf einfach nicht Vegetarier oder Veganer sein möchte. Deshalb leidet das Schaf. Oder der Gärtner leidet, dass so viele Disteln und Unkraut und so wächst. Das muss man jäten. Das sind letztendlich Folgen vom Sündenfall. Und es gibt ganz viele Menschen auf dieser Erde, die leiden auch an den Folgen des Klimawandels und haben da viele negative Dinge zu erdulden. Wir Menschen, wir leiden und insbesondere wir als Gläubige, die wir die Zusammenhänge zwischen Sünde und Leid in dieser Welt kennen, wir leiden in besonderer Weise. Wir leiden in dieser Welt und doch sind wir gleichzeitig als leidende Gläubige glückselig zu preisen. Warum? Wir haben eine Verheißung. Wir haben die Verheißung, dass wir getröstet werden, dass das Leid weggetragen wird. In Offenbarung 21 heißt ja, er wird abwischen jede Träne von ihren Augen. Wunderbar, wir werden getröstet von Gott, weil wenn Jesus wiederkommt hier auf die Erde, da vervollkommnet er seine Erlösung. Wir als Gläubige, wir bekommen dann einen neuen Leib, einen neuen Körper. Der ist nicht mehr anfällig für Sünde. Wir müssen dann nicht mehr mit sündigen Leidenschaften kämpfen. Jesus wird auch alle Krankheit und allen Tod besiegen. Krankheit und Tod wird unserem neuen Körper nichts mehr anhaben können. Jesus, wenn er wiederkommt, wird auch allem Bösen und aller Ungerechtigkeit ein Ende setzen. Und er wird sogar die Schöpfung erneuern. Ich bin mal gespannt, wie das dann mit dem Gärtnern geht, ob man dann nicht mehr Unkraut jäten muss oder so. Oder ja, ob sich da die Blumen dann gerade von selber an der richtigen Stelle absamen oder wie genau das läuft. Also, wir dürfen glückselig sein. Schon jetzt, weil wir die Verheißung auf eine wunderbare Zukunft haben. Wir haben die Verheißung auf dem Trost. Und wenn wir zu leiden haben, da wissen wir, das ist nur Zwischenstation. Das ist nicht Endstation. Es geht weiter und wir dürfen diese gute Perspektive haben. Der nächste Vers, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Was Jesus hier sagt, das ist das Gegenteil von dem, was die Triebfeder in unserer Gesellschaft ist. In unserer Gesellschaft Da lebt man überspitzt gesagt nach dem Motto, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du nach deinem eigenen Wohl schauen. Da musst du für dich selber kämpfen und dann kannst du erfolgreich sein. Leider treffen wir immer mal wieder auf Menschen, die genau nach so einem Motto leben, die rücksichtslos sind, die gnadenlos sind. Klar, das sind nicht immer alle Menschen, aber hin und wieder treffen wir auf solche und dann ist es gar nicht einfach, mit solchen umzugehen. Ich bin froh, dass nicht überall dieser gnadenlose Konkurrenzkampf herrscht. Aber als Jünger von Jesus, da tragen wir eine andere Gesinnung in uns. Die Gesinnung von Jesus. Wir haben ja Jesus Christus in unser Leben aufgenommen. Er ist nicht nur unser Sündenheiland, er ist auch unser Herr. Und er möchte seinen Charakter in uns einprägen, dass wir seinen Charakter ausstrahlen können. Und Sanftmut ist eine der Charaktereigenschaften, die Jesus hat. Das lesen wir an einigen Stellen von der Bibel. Sanftmut, das ist eine rücksichtsvolle Gesinnung. Eine Gesinnung, die auf das Wohl vom anderen bedacht ist. Und jetzt gilt für die Sanftmütigen eine wunderbare Verheißung. Nämlich, die haben nicht nur geistliche Verheißungen. Als Jünger von Jesus haben wir nicht nur geistliche Verheißungen, sondern es steht hier, sie werden das Land erben. Was ist damit gemeint, sie werden das Land erben? Ganz klar, wir haben das auf das tausendjährige Reich zu beziehen. Wenn Jesus wiederkommt, da werden wir mit Jesus zusammen herrschen. 1000 Jahre hier auf der Erde, das ist eine irdische Verheißung. Und jetzt heißt es hier erben. Erben, das bedeutet, nicht wir müssen alles Mögliche tun, um das Beste für uns zu ergattern, sondern erben bedeutet, Gott wird uns das zuteilen, was für uns gut und richtig ist. Und das ist eigentlich genial. Wir müssen nicht für uns selbst besorgt sein, dass wir für uns immer das Beste herausholen aus allem, sondern wir wissen, Gott teilt uns das zu, was für uns gut und richtig ist. Und wenn wir aus dieser Perspektive leben, Gott teilt uns das zu, was für uns dran ist, da können wir unseren Mitmenschen in ganz anderer Weise begegnen. Wir können ihnen nämlich begegnen in der Freiheit von den Kindern Gottes. Wir können uns fokussieren auf das, was das Wohl von unseren Mitmenschen ist. Wir müssen nicht um unser eigenes Wohl bedacht sein, sondern wir können sanftmütig sein, auf das Wohl von unseren Mitmenschen bedacht sein, rücksichtsvoll. Ganz praktisch, wenn wir einen Handwerker bei uns zu Hause haben, ja, dann wollen wir natürlich, dass er möglichst gute Arbeit, möglichst schnell zu möglichst gratis Konditionen macht, oder? Und jetzt sind wir sanftmütig. Wir leben nicht nach dem Motto, das Beste für uns nur rausquetschen, egal wie es dem anderen geht, sondern wir behandeln den Handwerker nach dem Motto Jesu. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Oder wenn wir in einer gewissen Machtposition sind, Verantwortung tragen über andere Menschen, dann nutzen wir unsere Machtposition nicht einfach schamlos aus zu unserem eigenen Nutzen und die anderen sind uns egal, sondern da verhalten wir uns fürsorglich. Wir sind Verantwortungsträger. Wir gehen rücksichtsvoll mit denen um, für die wir Verantwortung tragen und nutzen nicht die anderen gnadenlos aus. Und das ist eigentlich etwas Geniales, ein riesengroßes Vorrecht, was wir haben dürfen, dass wir unser Leben gestalten können unter der Perspektive, Gott teilt uns das zu, was für uns gut und richtig ist. Wir sind Erben und ein großes Erbe steht uns aus, auch in irdischer Hinsicht. Wir müssen nicht ständig auf unser eigenes Wohl bedacht sein. Und das gibt uns nämlich die Freiheit, für andere zu sorgen. Ein großes Vorrecht. Glückselig sind die Sanftmütigen. Die nächste Seligpreisung: Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Wer nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, der erlebt Ungerechtigkeit. Sonst würde man ja nicht nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wir leben in einer Welt, in der die Ungerechtigkeit herrscht. Wenn wir die Lohnunterschiede anschauen, die herrschen da zwischen dem Niedriglohnsektor und dem mehr besseren Sektor, da sehen wir dann plötzlich Leute, die krampfen sich einen ab und haben gerade genug Lohn, um mit Ach und Krach zu überleben. Und da gibt es Leute, die arbeiten vielleicht auch viel, aber da fragt man sich, ist das tatsächlich diese Millionengehälter wert, wo diese Leute dann absahnen? Wir sehen, es herrscht keine Gerechtigkeit in dieser Welt, keine Lohngerechtigkeit. Oder wenn wir anschauen, wie unser Sozialstaat funktioniert. Wir haben ein ausgesprochen gutes Sozialsystem. Da kann man von der Sozialhilfe leben, keinen Finger rühren und man bekommt so viel vom Sozialstaat und kann es sehr gut davon leben. Ist das gerecht, wenn man nicht arbeitet und so viel Zeug bekommt, dass man gut davon überleben kann? Ich habe das mal ausgerechnet, wie das wäre, wenn ich nicht mehr arbeiten würde und damit den 5 Kindern und Sozialhilfe und so, da, was man vom Sozialstaat bekommt, das ist doch fast mehr, wie das man da verdient. Ja, aber ich möchte nicht klagen, ich verdiene mehr wie genug. Wir sehen einfach, wir leben in einer Welt, da herrscht keine Gerechtigkeit. Und manchmal ist es so, dass wir auch nicht einfach wissen, ja, wir leben in einer ungerechten Welt, sondern dass wir auch manchmal ganz persönliche Ungerechtigkeiten erleiden müssen, weil andere Menschen uns so unfair behandeln. Und wie sollen wir damit umgehen? Wenn wir ungerecht behandelt werden, sollen wir uns dann einfach drüber aufregen, übermäßig aufregen und dann auf Biegen und Brechen unsere eigene Gerechtigkeit durchzusetzen versuchen? Wenn wir das versuchen, unser eigenes Recht durchboxen wollen, da werden wir entweder nur enttäuscht oder nur verbittert, weil wir merken, Unrecht kann man nicht ungeschehen machen. Drum haben wir hier einen göttlichen Ratschlag, wie wir trotz Ungerechtigkeit hier in dieser Welt glückselig leben können. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Mit der Ungerechtigkeit gehen wir in rechter Weise dann um, wenn wir auf die Verheißung der Gerechtigkeit achten. Jesus verheißt uns die Gerechtigkeit. Und so können wir Ungerechtigkeit erdulden, ohne dass wir verbittert werden, ohne dass wir vor lauter Enttäuschung in eine Lähmung hineinfallen, indem wir darauf vertrauen, dass Gott selbst uns Gerechtigkeit verschaffen wird. Glückselig sind wir, wenn wir auf Gott vertrauen und darauf, dass er zu seiner Zeit für Gerechtigkeit sorgen wird. Und jetzt ist ja so, wir wissen, wenn Jesus wiederkommt, da wird er auf der ganzen Welt Gerechtigkeit, eine Welt aufbauen, wo Gerechtigkeit herrscht. Da dürfen wir uns freuen. Aber Gerechtigkeit für Gerechtigkeit sorgt Gott auch ab und zu hier in unserem Leben. Wenn wir nämlich so viel Unrechtes erdulden und plötzlich das Maß voll ist, wo Gott sagt, und jetzt ist genug gelitten, jetzt ist das Maß der Ungerechtigkeit voll, und dann greift Gott ein, da erleben wir auch, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt. Wir haben da verschiedene, ein ganz interessantes Beispiel haben wir ja bei der Sklaverei von Ägypten, wo das Volk Israel in der Sklaverei sein musste. Und eine Begründung, die dem Abraham gesagt worden war, warum seine Nachfahren mal in der Sklaverei sein werden müssen, lautete, weil das Maß der Sünde der Völker von Kanaan da noch nicht voll war. Also Gott hat ein gewisses Maß, das er erträgt, wo er zulässt, dass Ungerechtigkeit geschieht, aber wenn das Maß gefüllt ist, dann greift Gott ein. Und das mit dieser Zusage dürfen wir leben. Ihr, die ihr nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, ihr dürft darauf vertrauen, Gott handelt zu seiner Zeit. Vers 7, glückselig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Heißt das, dass wir nur dann mit der Barmherzigkeit Gottes rechnen können, wenn auch wir selbst barmherzig sind? Kurze Antwort, ja. Heißt das, dass wir uns die Barmherzigkeit Gottes durch unsere barmherzigen Taten verdienen können? Kurze Antwort, nein. Worum geht's also hier? Es geht hier darum, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus ein neues Herz haben. Jesus selbst wohnt durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Jesus regiert in uns. Und wenn wir jetzt denken, wir haben ein neues Herz, wir sind Kinder Gottes, einfach nur deshalb, weil wir irgendwann mal ein Bekehrungsgebet gesprochen haben, aber gleichzeitig Jesus nicht auch als Herr über unser Leben regieren lassen. Ich muss sagen, dann ist unsere Bekehrung oder scheinbare Bekehrung nichts anderes als ein Lippenbekenntnis gewesen. Bekehrt und geboren ist der Mensch, der Jesus als seinen persönlichen Sündenheiland und als Herrn über sein Leben kennt. Und jetzt, wenn Jesus tatsächlich in unseren Herzen wohnt durch den Heiligen Geist, da hat das immer auch Auswirkungen auf unser ganz praktisches Leben, auf unsere Taten, die wir machen. Als Jünger von Jesus, da wollen wir barmherzig sein, die Barmherzigkeit Gottes widerspiegeln. Und wir wollen nicht hartherzig sein. Als Jünger von Jesus wollen wir uns von dem Charakter Jesu prägen lassen. Und doch ist es manchmal in unserem Leben auch so, dass wir Gefahr laufen, hartherzig zu werden. Vielleicht ist euch das auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass euch jemand um Geld gebeten hat, so an der Tür geklingelt, oh, ich bin in einer großen Notlage, ich brauche dringend Geld, hast du mal 500 Stutz oder so. Und dann sagt man, nee, so viel habe ich gerade nicht, da müsste ich zum Bankomat gehen, ja, 50 würden auch lang und so. Ja, und irgendwie, man ist ja barmherzig und dann gibt man der Person ein bisschen Geld und dann denkt man nach und denkt, eigentlich bin ich da voll übers Ohr gehauen worden. Wir hatten als Predigerteam, als ich noch in der FEG Weltenswil war und dann eine andere Predigerpastorin zusammen, hatten wir da mal eine Seelsorge-Supervision und da haben wir so eine Thematik gerade auch mal thematisiert. Als Pastor, da ist man ja erkenntlich und so und da kommen manchmal noch mehr Leute dann vorbei. Und da war dann auch die Frage, wie soll man mit solchen Situationen umgehen? Wenn Menschen unter Vortäuschung einer Notlage sich bei einem Geld erschleichen, man übers Ohr gehauen wird, soll man dann einfach sagen, nee, ich gebe nichts mehr oder hier hast du 50 Rappen und gut ist und so. Oder wie genau soll man mit solchen Situationen umgehen? Und da hat der Seelsorger, der die Supervision geleitet hat, uns einen ganz, ganz guten Ratschlag gegeben, den möchte ich euch weitergeben. Die Gefahr, dass wir hartherzig werden, ist schlimmer als die Gefahr, dass wir übers Ohr gehauen werden. Nochmal, es ist eine größere Gefahr, dass wir hartherzig werden, wie dass wir übers Ohr gehauen werden. Wir wissen, all der Reichtum dieser Welt, der ist sowieso vergänglich. Und deshalb wollen wir als Jünger von Jesus danach trachten, Jesus wieder zu spiegeln, hier in dieser Welt. Wir wollen Gottes Barmherzigkeit vor Augen haben und das auch in unseren Taten zeigen. Vers 8. Glückselig, die reinen Herzen sind. Ein reines Herz haben wir aufgrund der Vergebung unserer Sünden. Nicht dadurch haben wir ein reines Herz, dass wir uns nie etwas hätten zu Schulden kommen lassen. Die Tatsache, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass wir durch den Glauben an ihn Vergebung der Sünden haben dürfen, das macht uns immer wieder von Neuem dankbar. Und jetzt, wenn wir schauen, was hat das Jesus gekostet, dass wir ein reines Herz haben können und deshalb auch die Verheißung haben, Gott schauen zu dürfen, Gemeinschaft haben zu dürfen mit dem lebendigen Gott, das sehen wir, das hat Jesus sein Leben gekostet. Nicht durch das Blut von Böcken und Lämmern und so weiter sind wir erlöst worden, sondern durch das kostbare Blut von Jesus Christus. Und wenn wir auf das schauen, was das Jesus gekostet hat, um uns reinzuwaschen von unserer Sünde, dann lässt das uns nicht auf den Gedanken von der billigen Gnade kommen. Ach, so schlimm ist es gar nicht mit der Sünde. Jesus vergibt ja sowieso wieder und dann nehmen wir die Sünde eben nicht auf die leichte Schulter, sondern wir wollen ein Leben führen, auch zu Gottes Verherrlichung. Und wenn es doch passiert, dass wir mal wieder in Sünde fallen, dann nehmen wir wieder das Kreuz in Anspruch und tun Jesus unsere Sünden bekennen und dürfen die Reinigung von unserer Sünden erfahren. Nicht, weil wir ein so gutes Leben geführt haben, sondern weil Jesus unser Sündenheiland ist, haben wir die Verheißung, dass wir Gott schauen dürfen. Viele andere Religionen, gerade im Islam oder auch andere Religionen, da gibt es immer diese Ungewissheit. Habe ich genug getan, damit ich Gott gefalle oder dass ich ein Level weiterkomme im Kreis der Wiedergeburt? Da ist ständig diese Ungewissheit da. Was für ein Glück ist es, glückselig dürfen wir sein, weil wir Jesus kennen dürfen als unseren Sündenheiland, der uns reinwäscht, der uns die Verheißung ermöglicht, Gott schauen zu dürfen. Es ist ein großes Vorrecht, die Gewissheit vom Heil zu haben. Vers 9, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Auch hier geht es nicht darum, dass wir durch ein friedfertiges Verhalten uns die Stellung als Kinder Gottes verdienen könnten, sondern darum, dass eine echte Bekehrung und Wiedergeburt zur Folge hat, dass der Friedefürst in unseren Herzen wohnt und dass wir deshalb darauf bedacht sind, auch im Frieden zu leben, Christus über unser Leben regieren zu lassen. Und übrigens ist es etwas Wunderschönes, wenn man ein Leben im Frieden führen kann. Wenn in der eigenen Familie Friede herrscht, weil man gelernt hat, Jesus ist der Friedefürst. Und wenn man am anderen schuldig geworden ist, sagt man Entschuldigung. Oder wenn der andere Entschuldigung sagt, dann tut man ihm das nicht nachtragen, sondern da vergibt man. Das ist wunderbar, wenn wir gelernt haben, den Friedefürst in unseren Herzen wohnen zu lassen. Und wenn wir mit Menschen zu tun haben, die wollen einfach nicht in Frieden leben. Das gibt's. Da dürfen wir nach dem Motto leben, Römer 12, Vers 18, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Wir tun unsere Sache, dass keine Mauer gebaut wird, wo man dem anderen ständig etwas nachträgt. Und wenn wir dann in so Konflikten drinnen stehen und wir tun unseren Beitrag dazu, dass Frieden herrschen könnte, dann müssen wir kein schlechtes Gewissen haben. Der andere, der hat dann ständig irgendein schlechtes Gewissen. Aber das ist nicht unsere Sache, das schlechte Gewissen zu tragen. Und das ist ein großes Vorrecht. In einer Welt, wo viel Streit, wo viele Konflikte sind, Frieden zu haben im Herzen und diesen Frieden auch ausstrahlen zu können. Ich muss sagen, manchmal bedeutet es, Frieden leben zu können, auch, dass wir auf unser Recht verzichten. Eigentlich hätten wir Anspruch auf dieses oder jenes. So viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Manchmal bedeutet Frieden halten, auf das eigene Recht verzichten. Und ich kann euch sagen, wenn wir das tun, auf das eigene Recht verzichten um des Friedens willen, gewinnen wir mehr, wie wenn wir unser eigenes Recht durchsetzen wollen. Wir gewinnen nämlich den Frieden. Und der ist groß. Ein göttliches Geheimnis. Glückselig die Friedfertigen. Oder ich sage es mal so, glückselig die um des Friedens willen auch auf ihr eigenes Recht verzichten. Das ist eine göttliche Verheißung. Und dann die Verse 10 bis 12. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Zum Jünger Jesu sein gehört es auch dazu, dass wir um Jesu willen, um der Gerechtigkeit willen, um der Wahrheit willen verfolgt werden. Klar, hier im Westen, da erleiden wir keine physische, körperliche Verfolgung und doch erleiden wir Verfolgung. Nämlich so, wie es hier steht, durch Verschmähungen, durch verschmähende Worte. Achten wir mal drauf, wenn wir dafür einstehen und sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus, dann werden wir als Fanatiker verschrien. Wenn wir sagen, jeder soll nach seiner Fassung selig werden, das ist eine glatte Lüge vom Teufel, da sind wir Fanatiker. Oder wenn wir die Bibel als einzig wahres Wort Gottes anerkennen und sie auch so bekennen, dann werden wir als Fundamentalisten abgestempelt. Oder wenn wir uns für das ungeborene Leben einsetzen, Abtreibung ablehnen, weil wir das Gebot, du sollst nicht töten, achten, dann sind wir Frauenhasser. Dann untergraben wir das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Oder wenn wir Homosexualität als Sünde bezeichnen, weil die Bibel das so lehrt, dann sind wir homophob und sind deshalb, und das ist eigentlich Grund genug, uns zu hassen und uns auszugrenzen und uns den Zugang zu allem Möglichen zu verweigern. In unserer menschlichen Natur, da liegt es, dass wir Menschen gerne, und das gilt auch für uns Gläubige, dass wir gerne die Anerkennung von anderen Menschen haben. Doch als Jünger von Jesus, da wollen wir nicht auf die Anerkennung von anderen Menschen ausgerichtet sein und uns davon leiten lassen, sondern da suchen, was Gott ehrt. Jesus lehrt uns, dass die Opposition von der Welt etwas Normales ist im Leben als Jünger Jesu. Darüber müssen wir nicht erschrecken und uns auch nicht davor fürchten. Vielmehr dürfen wir uns freuen, denn Gott wird uns all das belohnen, wo wir seinem Namen Ehre machen. Und er hat seinen Lohn für uns parat. Die Anerkennung von Gott, die ist uns als Jünger von Jesus viel wichtiger wie die von den Menschen. Amen. Ich möchte noch beten und dann singen wir ein Lied und danach haben wir noch eine Zeit vom Austausch an den Tischen. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich für die wunderbaren Worte, die du gesagt hast und die wir lesen durften und drüber nachdenken konnten. Vielen Dank für das große Glück, das du uns ermöglicht hast, dadurch, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast, dadurch, dass wir deine Jünger sind, dadurch, dass du unser Herz neu gemacht hast. Herr, hilf du uns in der Welt auch als deine Jünger zu leben, so dass viel Frucht aus unserem Leben hervorgehen darf. Amen.